Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören am heutigen vierten Adventssonntag noch eine von den großen Verheißungen im Alten Testament, in denen das Kommen Jesu angekündigt wird. Das Alte Testament steht ja gewissermaßen unterm Advent, er kommt. Lesen wir Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Siehe, so fängt unser Bibelwort an. Siehe, das heißt, jetzt pass auf, Mensch. Jetzt wird's ernst. Sehen Sie, wenn wir den Anfang dieses neunten Kapitels im Sacharja lesen, dann hören wir, so spricht doch Herr, Herr, der Herr, der am Anfang aller Dinge sagte, es werde Licht. Derselbe Herr, der das sagt, werde Licht, der sagt uns heute Morgen, jetzt pass mal auf, jetzt sieh zu, jetzt kommt was Wichtiges, dein König kommt zu dir. Ich habe mal in Oslo, in der norwegischen Hauptstadt, vor ein paar Jahren etwas Dummes erlebt. Vielleicht habe ich schon erzählt. Da war ich an einem Morgen hinaufgebummelt zum Schloss, in dem der König wohnt. Da siehst du über der Stadt und ist eine breite, große Terrasse davor. Sieht man so auf die Stadt und auf den Fjord hinunter. Und wie ich da hinkomme, ist da ziemlicher Betrieb, Offiziere laufen rum und Soldaten stellen sich auf und so eine Militärmusik marschiert an. Und dann stand so ein ganzes Rudel von jungen Burschen und Mädels da, wahrscheinlich vom nahen Gymnasium. Die können alle Deutsch. Und so frage ich ein paar, sag mal, was ist denn eigentlich hier los? Und dann erklären sie mir, ja, der König fährt jetzt heute mit großer Pomp und Herrlichkeit aus, um den Storch gegen das Parlament der Norweger zu eröffnen. Oh, denke ich, da hast du ja gut erwischt, nicht? Jetzt sehe ich mal den König von der Nähe. Und dann stehen wir und warten und auf einmal sehe ich, wie die jungen Burschen und Mädels weglaufen. Auf eine ganz andere Ende von der Terrasse hin. Ich laufe hinterher, ich denke, was gibt's denn? Und dann sehe ich, wie sie eine junge Dame umringen, exzentrisch bemalt und exzentrisch gekleidet. Und ich sehe gerade, wie die mit Mühe der Hand ein Autogramm gibt und dann den Füllfederhalter einfach fallen lässt, der sofort dann unter die Schuhsohlen kommt. Liebe Zeit, sage ich, wer ist denn das? Ja, das ist die berühmte Filmschauspielerin Sophia Loren. War damals gerade in Oslo. So, sagte ich, ja. Na, da will ich mal lieber wieder sehen, dass ich den König noch zu Gesicht kriege. Und dann gehe ich zurück und sehe mit Schrecken, inzwischen war der König abgefahren. War weg. Ich habe verpasst. So kam der König von Norwegen in Begegnung mit mir. Er wird es verschmerzen, denke ich. Und ich kam in Begegnung mit dem König von Norwegen. Aber sehen Sie, sieh, dein König kommt zu dir, steht hier. Da ist ein viel größerer König gemeint. Der Sohn Gottes, der aus der ewigen Welt kommt, ist gemeint. Siehe, steht davor. Da sagt der lebendige Gott, pass doch auf, dass es nicht geht wie im Pastor Busch in Norwegen. Dass der König vorübergeht und du hast verpasst. Oh, ich könnte mir gut denken, dass hier Leute sitzen, es ist heute vierter Advent schon, die in der ganzen Adventszeit noch gar nicht gemerkt haben, sieh, dein König kommt zu dir. Weil sie abgelenkt waren, braucht nicht gleich Sophia Loren sein, kann Liesje Müller oder sonst irgendwas Unwichtiges sein, verstehen Sie? Aber wer abgelenkt war. Wo Es kann ein Leben verrinnen. Ein Leben verrinnen. Warum hat es nie begriffen, sieh, dein König kommt zu dir. Ich wusste, dass der König kommt, aber ich habe verfehlt. Du kannst es hören. Und dein Leben kann verrinnen. Und du hast es nie begriffen, dein König kommt zu dir. Darum sagt Gott vorher, siehe, aufgepasst. Und nun wollen wir dieses Wort, das von dem Kommen dieses Königs redet, ansehen. Und ich möchte Sie dabei aufmerksam machen auf drei merkwürdige Tatsachen. Auf drei Merkwürdigkeiten in diesem Bibelwort. Man kann die Bibel ja anfassen, wenn man will, es ist immer zum Staunen, man verwundert sich. Erstens, dass er zu uns kommt. Das ist das erste Merkwürdige, dass Gott in Jesus zu uns kommt. Meine Freunde, ich habe neulich ein Bild gesehen, wie der Papst so Delegation von Kindern aus aller Welt empfangen hat. War ein großartiges Bild. Papst auf einem wundervollen, riesigen Thronsessel. Ist angetan mit goldgestickten, wunderbaren Gewändern. Und nun darf ein Kind nach dem anderen zu ihm kommen und er gibt ihm die Hand. Und seine ganze Umgebung, die grinst so wohlwollend, nicht? Das kannst du dir vorstellen, so. Und Kinder, große Männer, Kinder begegnen, es gibt immer so ein freundliches Grinsen. Alles grinst wohlwollend über solche Herablassung. Und da musste ich denken, mein König, der hat einen viel besseren Thron gehabt, als er von Ewigkeit her beim Vater war. Und er war mit viel größerer Herrlichkeit umgeben, als wir nur uns vorstellen können. Und der ist vom Thron aufgestanden und hat seine Kleider abgeworfen, seine Herrlichkeit. Die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst in einem Knechtsgestalt an und lief in diese Menschenwelt herein und ward ein Mensch, gleich wie ein anderer Mensch. Und ging hin, er ging hin. Die ist nicht zu sich gekommen, er ging hin zu den Aussätzigen und zu denen, die vom Teufel besessen waren. Ach, und zu den Kindern und zu den Zöllnern und Huren und zu uns. Das ist eine Herablassung. Da vergeht einem das wohlwollende Lächeln. Das verschlägt einem den Atem und wirft uns in den Staub, dass dieser Gott die Herrlichkeit verlässt und in Jesus zu uns kommt. Warum tut er das? Warum kommt Jesus zu uns? Mit einem Wort gesagt, weil er weiß, dass wir ohne ihn kein Leben haben. Wir können vegetieren und existieren, aber kein Leben. Der große Philosoph Hamann, der in der deutschen Geisteswelt mächtig hineingewirkt hat, der hat die Sturm- und Drangperiode gewissermaßen ausgelöst. Dieser Hamann hat einmal gesagt, der Mensch kann eher ohne Kopf und ohne Hände leben, als ohne sein Heiland. Der Mensch kann eher ohne Kopf und Hände leben, als ohne sein Heiland. Menschen versuchen es, ist aber auch danach, nicht? Und weil es so steht, darum kam er zu uns. Sieh, dein König kommt zu dir. Meine Freunde, ich bin im letzten Jahr, in dem Jahr, das dann zu Ende geht, mit meinen restlichen Kräften viel in der Welt herumgereist und habe das Evangelium in 8 Ländern verkündigen dürfen seit dem Februar. Und da war mir merkwürdig, dass immer wieder in Los Angeles, wie in Vienna in der Schweiz oder wo es war, nach so Vorträgen junge Leute kamen und sagten, nicht wahr, Pfarrer Busch, im Grunde ist es doch gleichgültig, ob ich Mohammedaner oder ob ich Hindu bin oder ob ich Christ bin, das ist doch im Grunde gleichgültig. Dann kann ich nur lachen und sagen, oh nein, nein, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. In allen Religionen der Welt kriegt der Mensch gesagt, geh hin und such deinen Gott. Und da werden ihm steile Treppen gezeigt. Stufe um Stufe musst du erklingen, ob du es erreichst. Und im Evangelium Gottes wird uns verkündigt, er kommt zu dir. Er heilt herab aus der ewigen Welt und kommt zu dir. Das ist eine wundervolle Botschaft. Dein König kommt zu dir. Siehe, siehe, aufgepasst. Dein König kommt zu dir. Ich möchte hier das Wörtlein dir noch unterstreichen. Und da müsste ich jeden von Ihnen mit Namen nennen. Er kommt zu dir. Als ich in diesem Text saß diese Woche, da war mir es, als wenn der Gott, wie ich eben sagte, der gesagt hat, es werde Licht, als wenn der sich jetzt die Mühe macht und tippt mir auf die Schulter und sagt, merk doch, dein König kommt zu dir. Das ist atemberaubend. Ganz egal, ob sie gläubig sind oder ungläubig sind, gottlos oder in Sünden leben oder selbstgerecht, Gott tippt mir auf die Schulter und sagt, jetzt kommt dein König zu dir. Wir können das gar nicht persönlich genug nehmen. Meine Freunde, ich weiß wohl, dass Ausleger, die 100-mal klüger sind als ich, wozu nicht viel gehört, dass die jetzt sagen, Pastor Busch, so kannst du das doch nicht nehmen, so persönlich. Das ist doch ein Wort, das in einer ganz bestimmten Lage, in einer ganz bestimmten Situation, in einer ganz bestimmten Zeit vor vielen hundert Jahren gesagt wurde, und zwar zum Volk Israel. Kannst du nicht einmal sagen, im Jahr 1965, mir wird es gesagt. Darauf kann ich nur antworten, meine Freunde. Ich werde nie aufhören zu glauben, dass es dem jetzt lebenden, heiligen, gewaltigen, großen Gott gefällt, durch dies Wort der Bibel mit mir persönlich zu reden. Und ihr dürft getrost die Bibel, das Wort Gottes so nehmen, dass wenn ihr es aufschlagt, er mit euch spricht. Das ist allerdings dann zum Erstaunen, zum Verwundern, fast zum Entsetzen, dass Gott uns nicht in Ruhe lässt, dass er uns aufrüttelt. Sieh, zu dir, mein Lieber, kommt jetzt Jesus, dein König, dein Heiland, dein Erlöser, dein Erretter, dein Seligmacher. Und nun das Zweite. Ich möchte euch drei merkwürdige Tatsachen zeigen. Erstens, dass er überhaupt zu uns kommt. Und das Zweite, merkwürdige, ist, wie er kommt. Zweitens, wie er kommt. Ich lese den Text nochmal. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, Arm und Reiter bei einem Esel. Meine Freunde, das ist so merkwürdig. Da sind eine Menge Eigenschaften von diesem Herrn Jesus, von diesem Heiland genannt, von diesem Sohne Gottes, die gar nicht zusammenpassen wollen. Ein König und Arm reitet auf dem Esel. Wie reimt sich das zusammen? Entweder ist man König und dann ist man nicht arm, hat man Privatschatulle, kann austeilen. Oder man ist ein armer Bettler, dann kann ich nicht gut König sein. Wie reimt sich das? Oder ein Helfer, arm. Ja, meine Freunde, die Fürsorger in unserer Stadt, die gehen zu ganz armen Leuten hin und helfen ihnen. Aber wenn ich hier in Druck bin, dann kann doch ein Armer, der selber nichts hat, mir nicht helfen. Wie kann mir der helfen? Helfer und arm, wie reimt sich das zusammen? Das passt doch gar nicht zusammen, nicht? Und sehen Sie, das Allermerkwürdigste, was da zusammengestellt ist, ein Gerechter, also ein Richter, der dem Recht zum Siege verhelfen will, und ein Helfer. Wie reimt sich das? Entweder ist er Richter, dem das Recht kristallklar über alles geht. Fiat Justitia period mundus. Soll's Recht geschehen, um dann die Welt darüber zugrunde geht. Entweder ein Richter, dem das Recht über allem steht, oder ein Helfer, dem die Barmherzigkeit über allem steht. Sehen Sie, das sind so gegensätzliche Behauptungen hier über Jesus, das will gar nicht zusammenpassen. So merkwürdig ist das, was über unseren Heiland gesagt wird. Und wir wollen versuchen, es zu verstehen. Ach, der Heilige Geist erleuchte euch und mich, dass das uns groß wird. Fangen wir an mit dem Wörtlein, ein Gerechter. Ich las neulich im Spiegel, ja, auf unser Eins liest man Spiegel nicht, ein Prozessbericht. Da hat ein 63-jähriger Lehrer seine 20-jährige Frau erwürgt. Was mich dabei packte, war das, dass der Reporter offenbar ganz beeindruckt war, welche Abgründe im Menschenherzen sind. Wer kann das noch beurteilen? Und das schließt er mit den erschütternden Worten: Das ist das Ärgste am Verbrechen, dass es Menschen zwingt, über Menschen zu urteilen. Biblisch gesprochen würde ich sagen, dass es Sünder zwingt, über Sünder zu urteilen. Hier ist die Not aller Justiz nicht. Und nun kommt dein König, von Gott legitimiert, bezeichnet als der Gerechte. Der kann über Menschen urteilen und der darf über Menschen urteilen und er tut es. Meine Freunde, das ganze Neue Testament ist voll mit Geschichten, dass Leute in die Nähe Jesu kommen und auf einmal entlarvt, überführt, in Staub geworfen werden, dass sie sagen müssen, ich habe gesündigt. Ich will nur so ein paar rausgreifen, ganz wahllos. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte von dem sogenannten reichen Jüngling, der vor den Herrn hintritt und sagt, ich habe alle Gebote Gottes gehalten von Jugend an, fehlt mir noch was. Und da macht ihm mit einem Wort Jesus klar, nicht mal das erste Gebot hast du gehalten. Ich bin der Herr, dein Gott, denn das Geld ist dir lieber als dein Gott. Viel wichtiger, wie viele solcher Leute sitzen hier, denen ihr Geld wichtiger, lieber ist als Gott. Wieder bist du schuldig am ersten, am grundlegenden Gebot Gottes. Ich denke an den Petrus, diesen großartigen Mann, dem Jesus eigentlich ohne was zu sagen in der Karfreitagsnacht deutlich macht: Du hältst ja höher von dir, als du ein Recht hast. Du bist ja ein aufgeblasener, hochmütiger Mensch, hinter dem nichts steckt, ging hinaus und weinte bitterlich über sich. In der Gegenwart Jesu, Jesus sah ihn an, heißt er nur, in der Gegenwart Jesu wird er entlarvt. Ah, wie viele solche Leute sitzen hier, die ohne jedes Recht hoch von sich denken. Oder ich denke an die große Sünderin, die ein paar Mal den Heiland gehört hat. Und im Licht seiner Augen geht ihr auf. Mein ganzes Leben, getändelt und gespielt und geflirtet und poussiert und gehucht habe, ist in Gottes Augen eine große Schande und Schuld. Entlarvt, überführt. Wie viel solcher Leute sitzen wohl in dieser ehrbaren Versammlung voll mit Unreinigkeit im Herzen? Ehebruch und Hurerei und Unreinigkeit. Es ist schon so eine Sache, in Jesu Nähe zu kommen, der der Gerechte ist und uns aufdeckt, wie es kein Richter kann, und uns überführt. Und ich denke an den ganzen Jüngerkreis. Die wurden mal schrecklich erschrocken, als der Herr Jesus sie fragte, worüber habt ihr geredet? Da schwiegen sie still. Da sagte, ich will es euch sagen, ihr habt davon gesprochen, wer unter euch der Größte ist. Wie viele sitzen wohl hier, die der Größte sein wollen? Gott widersteht den Hoffärtigen, sagt er, nein, tut ins Gericht. Wie viele sind wohl hier, die streiten mit Ellenbogen, dass sie der Größte sind, die es nicht ertragen können, unten zu sein? Oh, was für ein Gerechter ist das, dieser Jesus. Da war eine Gemeinde in Laodicea, und da sagt der Herr nach seiner Himmelfahrt, der erhöhte Herr zu dieser Gemeinde, zu diesen Christen, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Wie viele sitzen wohl hier, die, wenn sie einmal im Licht der Augen Gottes stellten, erkennen würden, ich bin elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Mein ganzer Christenstand ist eine erbärmliche Angelegenheit. Jesus ist ein Gerechter, der ohne Ansehen der Person aufdeckt. Das hat ein später Apostel Paulus erfahren müssen, als er ins Licht Jesu kam. Sein ganzes Leben war verkehrt. Ich muss es bezeugen, das hat ich auch erlebt und erlebe es immer wieder neu, wie unheimlich, geradezu unbarmherzig der Herr uns aufdeckt und verurteilt und entlarvt und überführt. Ich frage Sie, ob Sie sich diesem Gerichte Jesu stellen wollen oder ob Sie weitermachen wollen, wenn alles in Butter wäre in Ihrem Leben. Sie wollen nicht, Sie brauchen auch nicht. Sie wollen lieber warten bis zu jenem Tag des großen Gerichts, wo das Verborgene aufgedeckt wird und wo Sie keinen Helfer haben, wo Sie umschauen werden und es ist kein Helfer hier. Nur das Wort geht hin, ihr Verfluchten. Ich würde sagen, stellen wir uns lieber hier, werden wir mal stille, dem Gerichte Jesu, kommen wir in sein Licht. Hier haben wir nämlich einen Helfer. Und nun fragen Sie, wer ist denn dieser Helfer? Und sehen Sie, das ist das, ich meine gesagt, Paradoxe, das Merkwürdige, das Fantastische, das Unglaubliche, dass der Richter Jesus zugleich der Helfer ist. Ein Gerechter und ein Helfer. In Sie wird ganz deutlich, dass der Herr Jesus ein Helfer sein will. Nicht nur in kleinen Dingen. Da ist es auch, und ich könnte stundenlang davon erzählen, wie er Jesus mir geholfen hat in kleinen Nöten meines Lebens und in großen. Aber er will vornehmlich und vor allem zuerst Helfer sein bei denen, die in seinem Licht entlarvt und überführt worden sind, die in ihren eigenen Augen Sünder geworden sind. Er will Helfer sein bei denen, die sich fürchten gelernt haben vor dem Zorn Gottes, die sagen, ich möchte nicht in die Hölle kommen und komme doch hin. Wie soll ich das tun, dass ich nicht in die Hölle komme und ich komme doch hin, bin auf dem besten Wege dazu. Den erweckten und erwachten Gewissen will Jesus Helfer sein. Er kann an tausend vorübergehen und wo ein erwecktes, erschrockenes Gewissen ist, da will er Helfer sein. Und da ist nur Jesus allein der wirkliche Helfer. Sehen Sie, jetzt bitte ich Sie, gehen Sie mit mir hinaus nach Golgatha. Sehen wir das Kreuz da ragen, wo er angenagelt ist. Oh, sehen Sie den Mann in der Dornenkrone so lange an, bis Ihnen aufgeht. Gott war unser aller Sünde auf ihn. Was mich verdammt, das hat Gott auf ihn geworfen. Meine Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Und da verstehen wir auf einmal, warum dieser König arm ist. So arm wurde er, dass sie ihm die Kleider genommen haben, ihn nackt ans Kreuz gehängt haben. So arm. Verstehen wir nun. Er war arm um unsertwillen, dass wir durch seine Armut reich würden. Er wird arm an unserer Stadt. Meine Freunde, alle Schätze der Welt sind gering gegen den Anblick dieses Heilands, der meine Schuld wegträgt und mich mit Gott versöhnt. Und wenn Sie nicht glauben, dann werden Sie im Augenblick des Sterbens kapieren, dass alle Schätze der Welt, von denen Sie nichts mitnehmen können, gering sind gegenüber dem Anblick dessen, der Sünder erretten kann. Lassen Sie mich noch ein drittes. Ich muss eben dazu noch sagen, aber da kann die Hälfte von Ihnen abschalten. Die unter Ihnen, die ein bisschen zu Hause sind in der Sprache der Bibel oder des Römerbriefs, denen darf ich noch sagen, dass das Wort Gerechter jetzt auch noch anders verstanden werden kann. Er ist vor Gott allein gerecht, sonst keiner. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, außer diesem einen. Und er ist gekommen, um Sünder durch sein Versöhnen vor Gott zu Gerechten zu machen. In ihm werden wir gerecht. In ihm darf ich mich freuen, aber ein Heldenmut darf kein Gericht scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Aber nun kommen wir zum dritten Teil noch eben. Ich möchte Ihnen drei merkwürdige Tatsachen zeigen. Die dritte, was sollen wir tun? Sehen Sie, das ist das Merkwürdige, dass da von dem ganzen Text kein Wort die Rede ist. Da fängt Gott groß an, dein König kommt zu dir. Armer, Gerechter und Helfer. Und dann fragen wir unwillkürlich, was soll ich jetzt tun? Und da ist kein Wort davon gesagt. Da hört es auf einmal auf. Das ist merkwürdig. Paul Gerhard fragt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Was soll ich tun? Nichts davon gesagt. Also das Dritte jetzt noch nicht, was sollen wir tun? Mein Freund, das ist eigentlich jetzt klar. Darum braucht das nicht mehr gesagt zu werden. Dein König kommt zu dir, das ist nur eins zu tun, ihn aufzunehmen. Ihn aufzunehmen. Bitte hör auf mit Christentum und Gerechtigkeit und Religion und was weiß ich alles. Du sollst Jesus aufnehmen, hängt alles dran, den lebendigen Herrn. In der Bibel steht, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Sehen Sie, wenn ich jetzt über die Kettwiger Straße gehe und frage die Leute, verzeihen Sie, ich will mir so einen Test machen, sind Sie Christen? Natürlich sind wir christlich, alle sind wir christlich in Westdeutschland. Kann ich auszusagen, wir christlich sind. Dann sage ich, und so, wohin besteht das? Wie werden Sie ein Kind Gottes oder wie wollen Sie selig werden? Da sagen die Leute, 99%, ich tue recht und scheue niemanden und da kann mir es nicht fehlen. So oder ähnlich sagen sie. Ich möchte Ihnen sagen, das ist genau der Weg in die Hölle. Es gibt nur einen Weg, ein Kind Gottes zu werden und gerettet zu werden und fröhlich in hier und in Ewigkeit zu sein. Welche ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Was sollen wir tun? Ist doch klar jetzt. Nehmen wir ihn auf und lassen wir ihn uns richten. Lassen Sie ihn richten und aufdecken. Hören Sie auf mit Ihren Entschuldigungen und Verteidigungen. Und wenn es dahin kommt, dass Sie am Ende sagen müssen, jetzt bin ich auch elend und jämmerlich, arm, blind und bloß vor Gott. Gut, lassen Sie sich dahin kommen. Denn dem Augenblick steht vor Ihnen der Helfer. Und nun dürfen Sie sein Blut, das rein macht, und sein Kreuz, das versöhnt, und sein Heil für sich in Anspruch nehmen. Nun wird der Heilige Geist der Herz erfüllen und Sie werden reich in Gott. Ich muss schließen, ich wünschte, es ging uns wie dem großen Erweckungsprediger Ludwig Harms, durch den die Lüneburger Heide völlig verwandelt wurde. Er hat auf einem Missionsfest vor tausend von Menschen einmal wörtlich so gesagt, ich glaube, ich würde in Verzweiflung fallen, wenn ich diesen Trost nicht hätte, alle Sünden sind vergeben. Wie ein Fisch, der aus dem Wasser genommen stirbt, so kann ich Jesum nicht missen, nicht eine Viertelstunde. Wir wollen beten. Herr, deine Predigt ist der Anfang. Mach du mit unseren Seelen weiter, mit unserem Gewissen. Öffne uns die Augen. Führe uns vom Tode zum Leben. Amen.